Ruth allein in Kyoto, Ruth allein in Tokio. Wenn eine bayerische Künstlerin in die weite Welt hineinzieht, um sich auf der Suche nach dem Wunderbaren in einem fremden Land gezielt dem Unbekannten auszusetzen, dann ist das vor allem eines: mutig. Hören Sie, so. Verloren im Fremdsein. Ein Selbstversuch in Japan. Von und mit Ruth Geiersberger.
Und wenn sie jetzt gar nicht mehr nach Japan fahren würde, sondern es bei den Vorbereitungen beließe. Eigentlich habe sie jetzt schon genug Stoff für neue Verrichtungen, ihr Wort für ihre künstlerischen Arbeiten. Ich treffe sie kurz vor ihrer Abfahrt nach Japan. 3 Wochen will sie sich dort aufhalten, nur in Kyoto und Tokio. Bloß nicht zu viel herumreisen, da sie mit dem knappen Geld eines Stipendiums auskommen müsse. Und überhaupt sei sie mehr die Ankommerin und nicht so sehr die Wegfahrerin. So viele Begegnungen habe sie schon gehabt. Wenn man suche, dann finde man auch, zum Beispiel den japanischen Stammtisch beim Nudelsuppe-Schlürfen, den bayerischen Zitterspieler Willi Huber, der viel in Japan arbeite, einen Herrn Ishii, der ihr aufgrund diverser Querverbindungen über Willi Huber sein Appartement in Tokio umsonst zur Verfügung stellen möchte, den Japanologen Peter Pörtner von der Uni München, die japanische Pianistin Masako Ota und ihre Schwester Misako und vor allem die Literatur von Yoko Ogawa, die seit Jahren immer wieder in ihren Lesungen und Kunstprojekten zu Wort komme. Wann fängt man an, sich für etwas zu interessieren? Warum lässt es einen dann nicht mehr los? Was treibt da? Sie erzählt mir, dass sie vor Jahren als Sprecherin beim BR für die Kulturnotizen ein paar Zeilen aus einem der Bücher Yoko Ogawas gelesen habe.
Haben Sie Kummer? Das ist eine schwierige Frage, murmelte ich. Ja, ganz bestimmt, sagte der Mann. Eine Definition von Kummer fällt mir schwer. Regen im Winter, nasse Stiefel, ein Hund, der im Flur liegt. Das alles kann Kummer bedeuten. Aus Schwimmbad im Regen.
Sie habe mehr lesen wollen, alle Bücher von Frau Ogawa gekauft, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Der Ringfinger, Hotel Iris, Liebe am Papierrand, Museum der Stille, Der zerbrochene Schmetterling, das Ende des bengalischen Tigers. Immer wieder komme es ihr so vor, als schreibe Ogawa auch über das, was sie in ihren performativen Verrichtungen thematisiere. Da seien diese einsamen Frauen in leeren Häusern, die sich mit Dingen als Erinnerungsträger beschäftigten. Da sei Ding, Stille und Geräusch in solch einer Intensität beschrieben, wie sie das auch in ihren Performances versuche, etwa in Hab Seligkeiten, Die letzten Dinge oder Und jetzt. Sie fühle sich wie eine Verbündete, aber versuche mit Frau Ogawa etwa über deren Verlag Liebeskind München in Kontakt zu kommen, scheiterten. Yoko Ogawa lebe sehr zurückgezogen und ganz in ihrer Welt, spreche auch kein Englisch, nein, sie lasse niemanden so leicht an sich heran. Muss sie denn wirklich nach Japan? Was will sie da? Was erwartet sie da? Was erwartet sie von dort? Was ist dann dort das Da?
Vielleicht weiß ich es, wenn ich ein paar Buchstaben von dort auf das Papier bringe.
Zum Beispiel so. So? So. Das Wörtchen so bedeutet in Japan das gleiche wie in Deutschland, nämlich so. So. Im September 2012 fährt sie dann nach Japan. Mit Hilfe eines Arbeitsstipendiums des Kulturreferats der Stadt München. Aus dem Stipendiumsantrag.
In meinen Arbeiten, die ich Verrichtungen nenne, um die zwingende Notwendigkeit und gleichzeitige Alltäglichkeit meines künstlerischen Tuns hervorzuheben, beschäftige ich mich schon seit längerem mit dem Aufspüren und Enttarnen von Idyllen. Dinge sind wie Stellvertreter für Lebensabschnitte, Lebenszeit, Lebenssinn, Lebensqualität, gewissermaßen Lebenszeit-Brühwürfel. Sie konservieren und komprimieren Erinnerungen. In der japanischen Kultur scheint ein anderes Verhältnis zu den Dingen zu bestehen.
Wochenlang hatte sie versucht, über die Agentin Frau Ogawas einen Gesprächstermin zu bekommen. Erst einen Tag vor ihrer Abreise erhält sie die ersehnte Nachricht, Frau Ogawa freue sich auf ein Treffen. Die ganze Reise wird eine Begegnung der besonderen Art. Verlorenheit und Geborgenheit zugleich. Wer ist man, wenn man nichts mehr versteht und doch versteht? Was passiert, wenn zwei sich treffen, die in entgegengesetzten Teilen der Welt in ihren verschiedenen Disziplinen Ähnliches erforschen und entdecken? In der Stille des Lärmes dieser Welt. Ein Selbstversuch.
Erster Tag. Spruch mit kurzem O. So. Ernst Jandl. Ankunft in Tokio pünktlich. Es ist irgendwie leise. Lauter Japaner. Naja, bin ja auch jetzt in Japan. Die Farben blau, grau, schwarz herrschen vor. Zarte japanische Frauen von der Flughafenaufsicht deuten und zeigen mit großen Gesten und Ausfallschritten und nicken und lächeln. Ein Zustand, der jetzt und in den nächsten 3 Wochen vorherrschen wird. Im öffentlichen Raum, im Hiersein, im Verlorensein. Wenn alles klappt, wird mich eine gewisse Tomoko in Kyoto von der Bahn abholen. Sie ist die Assistentin von Misako, die in Kobe nahe Kyoto wohnt. Misako wiederum ist die Schwester von Masako, einer Pianistin, die ich aus München kenne. Um 15.47 Uhr soll der Hikari-Zug Nummer 473 dort ankommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappen kann. Ich bin erschöpft, fühle mich wie ein abgestelltes Stück Gepäck. Bin das erste Mal sehr, sehr verloren. Aber irgendwie finde ich die richtigen Züge. Rein nach Tokio umsteigen. Diese Bahnhöfe sind so unglaublich groß und voller Zeichen, Schriftzeichen, Lebenszeichen. Ein reges, emsiges Treiben um mich herum, als wäre ich in einen Ameisenhaufen getreten. Der Zug kommt pünktlich in Kyoto an. Und Tomoko steht da. Er wartet mich und bringt mich nach einstündiger Busfahrt in das Nichibunken-Gästehaus des International Research Center for Japanese Studies. Misako hatte das für mich organisiert. Ihr Mann arbeitet dort. Unglaublich. Ich bin da. Diese letzte Busfahrt hätte ich in meinem Zustand alleine nicht mehr geschafft. Zweiter Tag. Das Research Center ist ein kleines Paradies. Das Zimmer ist einfach und winzig, aber zumindest gibt es einen kleinen balkonähnlichen Austritt vor dem Fenster. Da werde ich nun jeden Abend sitzen, in meiner klösterlichen Zelle und den Nachthimmel betrachten. Die Klimaanlage schalte ich sofort aus. Erste Erkundigungen auf dem Gelände, das auch etwas Hermetisches hat. Der Hausmeister spricht natürlich nur Japanisch, aber es findet sich immer jemand, der vermitteln kann. Ich darf sogar ab und zu ein Fahrrad benutzen, um zum nahegelegenen Supermarkt zu fahren. Sonst gibt es hier nichts zum Einkaufen oder Ausgehen. Es ist eine mittelgute Wohngegend mit kleinen Reihenhäuschen und einer Schule in der Nachbarschaft. Ansonsten viel Natur. In der Frühe beim Aufwachen höre ich immer so ein... Klopfen und Pfeifen. Es scheint ein Minispecht zu sein. Er begrüßt mich jeden Morgen. Ein fast Haustierchen. Das ist beruhigend und anrührend. Dauernd gehen Gruppen von uniformierten Schülern an meinem Fenster vorbei. Manchmal bemerken sie mich, wenn ich dort sitze, wundern sich und kichern. Einfachste Dinge wie Einkaufen oder Busfahren sind erst einmal undurchschaubar. Mit der Zeit begreift das Hirn das Fremde dennoch ein wenig. Auch wenn ich Worte und Zeichen nicht verstehe und in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes nicht werde lernen können, habe ich das Gefühl, dass sich das Denken irgendwie an das neue System der Alltagsverrichtungen anpasst, sich hineinbaut und einschmiegt. Dritter Tag. Bin schon wieder in meinem Kloster. Ab 18 Uhr wird es richtig dunkel und die Räume des Instituts sind geschlossen. Dann wird die Nacht doch recht lang. Heute erste U-Bahn-Fahrt. Madonna, alles springt und guckt. Und dann nach Stunden erst weiß man wohin. Ich übertreibe jetzt etwas. An den Straßenkreuzungen und eigentlich von überall tönen Melodien und Pfiffe. Ich brauche etwa einen halben Tag, um mir die Erlaubnis für einen Besuch in der Katsura Imperial Villa zu besorgen und muss dafür zum Imperial Palace. Der liegt in einem großen Park mit vielen besonderen Bäumen und hockenden Gärtnern, die versuchen, mit kleinen kratzenden und klopfenden Handlungen das Gras, das auf dem breiten, mit Kies bedeckten Hauptweg konsequent die Kieselsteine durchzieht, zu beseitigen. Jetzt setze ich mich mit einem Tofu-Klumpen und einem Bier in mein Fenster und höre den Zikaden zu und denke so über das Leben nach. Vierter Tag. Erster Besuch eines angelegten Gartens mit Tempel. Natürlich wandern in solchen ausgewiesenen Kulturorten riesige Touristenströme durch, immerhin lauter Asiaten. Aber wo und wie holt man sich denn nur hier das Kontemplative? Wie soll man das machen? Am meisten interessieren mich wieder die Gärtner, die hockend mit weißen Handschuhen und kleinen Schäufelchen winzige Unkrautpflänzchen aus den Mooskissen herauszupfen. Oh, ich liebe dieses Sich-Versenken im Ordnung-Halten auf kleinstem Raum. Obwohl das natürlich auch eng sein kann. Für den Geist? In einem großen, mit Tatamis ausgelegten Raum im Tempel, der barfuß betreten werden kann, findet tatsächlich ein Innehalten statt. Trotz der vielen Menschen, die dort Platz nehmen. Man kann den Lärm der vorbeiziehenden Massen in Ruhe betrachten. Nächster Tag. Heute Morgen habe ich Kummer. Es regnet ununterbrochen. Ich habe von einer kürzlich verstorbenen Freundin geträumt. Sie besucht mich. Ich bin aber die, die krank wird. Ein langer Schlauch windet sich aus meiner Nase, meine Kehle schwillt zu. Ein Arzt macht Röntgenaufnahmen. Wasserleitungen tropfen. Es ist ein stilles Unheil in der Luft. Der Regen, das winzige Zimmer, der schmuddelige Teppichboden, der schlechte Kaffee, allein sein, nichts verstehen, keine normalen Gespräche führen können. Warum tue ich mir das an? Ist das Kummer? Es ist so schwer, einfach seinen Weg zu finden, im eigentlichen und auch übertragenen Sinne. Heute besuche ich Misako in Kobe. Neben mir am Busbahnhof sitzt eine sehr saubere Pennerin. Sie scheint aus einem der Ogawa-Romane entsprungen zu sein. Die alte Frau aus Museum der Stille, die Habseligkeiten von Verstorbenen sammelt und in einem Museum ausstellt. Dort heißt es: Ich erinnere mich an eine Hinterlassenschaft, die mich besonders fasziniert hat. der einzige persönliche Gegenstand, den ein alter Mann zurückgelassen hatte, war ein handtellergroßer Beutel. Er war aus billigem Leinen und an der Öffnung verschnürt. Ich löste die Schnur und legte den Inhalt auf den Tisch. Ein Kamm, ein Löffel, ein Angelhaken und eine Murmel. Mehr war nicht darin. Es war das kleinste vorstellbare Museum. Dennoch war das ganze Leben des Mannes darin enthalten. Diese Obdachlose hier auf dem Platz trägt einen Mundschutz und hat ihre Habseligkeiten hübsch ordentlich auf einer Decke ausgebreitet. Kleine Rüschenspitzen gucken unter ihrem Beinkleid hervor. Die Rüsche, das ist ein eigenes Thema. Viele junge Frauen und Mädchen hier scheinen personifizierte Püppchen zu sein, mit lauter Stöffchen und Rüschchen und Chen an sich dran. Fünfter Tag. Bin rumgestromert heute in Kyoto, wollte dort auf den Markt. Der liegt aber nicht, wie vermutet, unter freiem Himmel. Ich streune in irgendwelchen Seitengassen herum, begebe mich zwischen Häuserriesen und plötzlich dieser unglaublich lebendige Ort im Ort. Mein Gott, was es da so alles gibt. Unglaublich. Unglaublich und pittoresk und merkwürdig und gruselig und anziehend und verwirrend und einfach anders. Und immer wieder entdeckt man auch diese Schreine, an denen die Leute kurz innehalten, eine Art von Andacht praktizieren. Wie Holzkirchen, nicht wie der Ort Holzkirchen, sondern hölzerne Kirchen mit offenen Seiten. Es gibt herrliche Kästen mit Ungeheuern, die einem beim Einwurf von 200 Yen mit tänzelnden Bewegungen einen Schicksalsspruch reichen. Und immer laufgehen vor allem die älteren Menschen eilig schlurfend vor sich hin, als ob sie irgendwie auf Schienen gleiten würden, den Oberkörper leicht vorgebeugt. Diese unglaubliche Mischung aus quietschigem und leisem. Ja, das Leise ist sehr präsent in all dem Trubel. Der einzelne Mensch strahlt wenig Raum aus. Da passt gut die Formulierung, er oder sie hält an sich. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesen anderen Gesichtern, Körpern, Klängen, Haltungen. Das ist schon verrückt, wenn das normale Reden fast ganz fehlt. Man schwebt hin und her zwischen fast meditativem Nichts im Kopf, so das überhaupt möglich ist, weil es etwas Alltägliches immer zu bewältigen gilt, und, ja, wie soll ich sagen, großen Lebensgedanken. Bis jetzt ist es ziemlich warm hier, so wie bei uns im Hochsommer. Ich kann tatsächlich den ganzen Tag im Sommerkleidchen rumlaufen, das ich dann abends wieder wasche, weil ich ja gar nicht so viel Sommerzeug mitgenommen habe. Ich liebe diese kleinen rituellen Wasch- und Ordnungshandlungen. Da bin ich sehr japanisch mit meinen Putzungen und Wischungen und Räumungen und so. Sechster Tag, Ogawa-Tag. Morgens fahre ich erstmal wieder zum Bahnhof in Kyoto, dann nach Kobe zu einer ganz bestimmten Haltestelle und treffe dort 2 Stunden vor dem Interview meine Übersetzerin, die Tomoko. Sie hat sich toll vorbereitet. Alles, was ich ihr die Tage zuvor über mich und mein Interesse an Ogawa geschickt hatte, auch mögliche Fragen, hat sie übersetzt und sogar diese Zettel ausgedruckt und mitgebracht. In der Lobby eines Hotels in Bahnhofsnähe sollen wir abgeholt werden von Frau Ogawa und deren Agentin Yurika, die extra wegen dieses Gesprächs aus Tokio kommt. Das Gespräch soll bei Yoko Ogawa zu Hause stattfinden. Das ist ungewöhnlich für Japaner und etwas ganz Besonderes. Punkt 2 Uhr erscheint erst Yurika, die mir sofort sehr vertraut ist. Sie erwähnt gleich, dass auch sie noch nie bei Frau Ogawa zu Hause war. Kurz darauf schwebt Ogawa herein, eine sehr zarte Person, die zugewandt, freundlich und offen wirkt. Nach diversen Verbeugungen und Visitenkartenüberreichungen fahren wir vier Frauen dann zu Ogawas Haus ins reiche Villenviertel von Kobe. Wow, ein kleiner Palast, alles ganz geleckt und geschleckt. Schuhe aus, Hausschuhe an, verbeugen, bedanken, hinein in den kleinen Besuchersalon, der sehr unberührt scheint, mit opulenter Sitzgarnitur und ausgewählten teuren Kunstobjekten. Kurzes Verschwinden von Frau Ogawa wegen Teezubereitung, Lagebesprechung. Yoko Ogawa kommt mit einem wertvollen Tablett zurück, mit Teegeschirr und vier verschiedenen Törtchen, die wie kleine Skulpturen auf edlen Lacktellern platziert sind. Ich entscheide mich für das Kastanienteilchen. Es gibt noch einen Schneehasen, ein Blüten- und ein Erdbeermotiv. Für die nächsten 1,5 Stunden werden diese Kunstobjekte zunächst nur unsere Augen erfreuen. Dann beginnt unser Gespräch. In den Romanen, die ich gelesen habe, ist meist eine einsame Frau die Hauptfigur. Ist das eine Person, die auch Sie, ist Frau Ogawa, selbst
Person,
sind?
Die auch Frau Ogawa selbst ist?
So beginnt sie alle Antworten, herrlich säuselnd und klanglich überlegend. Sie sitzt dabei ganz vorne auf ihrem Stuhl. Diese einsamen Personen, die sie beschreibt, haben eigentlich keine Beziehung oder Verbindung zu ihr, weil das oft Personen sind, die nicht mehr in dieser irdischen Welt leben. Das heißt, Higan, das sind Personen, die schon in die andere Welt, zum anderen Ufer gegangen sind. Solche Figuren interessieren sie. Über die möchte sie schreiben. Und dazu brauche sie ein Mittel, und das sei der Roman. Damit können sie die Personen, die schon in die andere Welt gegangen seien, führen und gestalten. Sind die vielen leerstehenden Räume und Gebäude Symbole für diese Zwischenräume zwischen Leben und Tod? In ihren Romanen gäbe es immer solche Orte. Es gibt die Zeit vor und nach dem Leben. In den Orten, die sie interessieren, existieren Leben und Tod. Man fühlt sich da anders. Man könne nicht einfach so in den Todraum gehen oder hinübersehen. In ihrem Roman Der Ringfinger zum Beispiel gibt es ja dieses Institut, in dem Sachen, die die Leute hinterlassen haben, aufbewahrt und konserviert werden. Es seien letzte Dinge, in denen Erinnerungen bewahrt werden, in denen der Tote weiterlebt. Und auch die Dinge selbst leben weiter. Ein Ding, das lange mit einem Menschen war, etwa eine Nähnadel oder Kleidung, übernimmt etwas von diesem Menschen, etwas von seiner Seele. In der Welt, da gäbe es nicht nur Leben und Tod, sondern auch eine Mischung aus beidem, ein Dazwischen. Ich schaue mich hier im Raum um. Alles ist blitzblank. Eine edle, blau-grau geblümte Sitzgarnitur. Eine Anrichte mit Glasobjekten. Es wirkt eigentlich gar nicht japanisch, eher europäisch, zumindest dieses eine Zimmer. Die anderen Räume bekommen wir natürlich nicht zu sehen, aber so viel kann man sagen. Das ist alles sehr edel hier, aber irgendwie auch unpersönlich und kühl. Frau Ogawa ist sehr zierlich, trägt teure, dezente Kleidung, scheint kaum Gewicht zu hinterlassen. Auch einen Geruch kann ich nicht wahrnehmen. Wir sind zwar in ihrem Haus, aber es wirkt fast unbelebt, ja, etwas starr. Sie selbst scheint aber wirklich interessiert, bei uns zu sein, öffnet sich meinen Fragen und meinem Raum. Sie, ich, es wird immer lebendiger und, ja, vertraut neugierig. Ich möchte Sie nun mit einem Zitat aus Schwimmbad im Regen konfrontieren, das ich vor Jahren bei einer Buchvorstellung im Rundfunk gelesen habe. Es hat mich damals so fasziniert, dass ich mich daraufhin auf die Suche nach ihr und ihrer Literatur gemacht habe. Es klingelte an der Haustür. Ich fuhr zusammen, denn ich hörte die Klingel zum ersten Mal. Sie klang schrill, wie der Schrei eines Tieres. Vor der Tür standen ein kleiner Junge und sein Vater. Beide trugen die gleichen Regenmäntel und hatten Kapuzen auf. Die Mäntel trieften vor Nässe. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. »Haben Sie Kummer?« Als der Mann diese Frage stellte, kam mir plötzlich der Verdacht, dass er von einer Sekte kommen könnte. Diese Leute suchen sich ja meist einen Tag mit schlechtem Wetter aus. »Das ist eine sehr schwierige Frage«, murmelte ich. »Ja, ganz bestimmt«, sagte der Mann. »Eine Definition von Kummer fällt mir schwer. Regen im Winter, nasse Stiefel, ein Hund, der im Flur liegt, das alles kann Kummer bedeuten.« Nachdem der Mann mehrmals genickt hatte, verstummte er. Nur noch das Rauschen des Regens umgab uns. Unser Schweigen war endgültig und peinlich. Ich hätte mich natürlich unter dem Vorwand, dass ich beschäftigt sei, zurückziehen können. Dass ich es nicht tat, lag wohl an der besonderen Ausstrahlung der beiden. Muss ich unbedingt darauf antworten? Ich finde, es gibt gar keine Beziehung zwischen Ihnen, der Frage, und mir. Sie stehen dort, Ihre Frage steht im Raum und ich bin hier. So ist das eben. Ich finde, meine Antwort würde nichts ändern, so wie der Regen für den Hund ja auch keine Rolle spielt. Ich hielt den Blick gesenkt. So wie der Regen für den Hund ja auch keine Rolle spielt, wiederholte der Mann mit leiser Stimme. Man kann sagen, dass das eine sehr gute, präzise Antwort ist. Dann will ich Sie nicht länger stören. Entschuldigen Sie vielmals. Wir verabschieden uns jetzt. Eigentlich ist die Situation jetzt hier, indem ich ihr diese Frage nach dem Kummer stellen möchte, fast identisch mit der Situation in der Erzählung. Diese Beschreibung fasziniert mich nach wie vor. Da ist ein immer wiederkehrender Weltschmerz, eine Trauer um den Fluss der Dinge mit solch einfachen Worten so gut eingefangen. Was ist Kummer für Sie? Hier passiert nun eine kleine Aufregung wegen der Übersetzung und der rechten Wortfindung für Kummer im Hintergrund. Es scheint zwei Worte im Japanischen zu geben, die dem deutschen Wort Kummer nahe kommen. Kurushini, das steht für Körperschmerz und den emotionalen Zustand für das Schmerzempfinden. Und Nangi, Schicksal, eine Mühsal, die einem auferlegt wird. Es wird nicht klar, ob meine Frage wirklich transportiert werden kann. Ein kurzes Zweifeln überkommt mich, ob man eigentlich so ein Gespräch überhaupt führen kann. Das sind so unterschiedliche Sprach- und Denkwelten, aber trotzdem ist da im Nichtverstehen ein vermutendes, naives Verstehen meinerseits. Für mich wird schlussendlich aber nicht klar, welches Wort sie nun in der Erzählung Schwimmbad im Regen wirklich benutzt hat. Aber gerade das beglückt mich, diese Verwirrung, eine wahre Wortverrichtung, die eben auch etwas schmerzt, weil sie nicht zu lösen ist, jetzt. Ein Haiku von Basho kommt mir da in den Sinn. Stille. Den Fels durchdringt das Zirpen der Zikade. Wie halten Sie den Lärm dieser Welt aus? Es gäbe sicherlich Schriftsteller, die das richtig brauchen, den Lärm der Stadt etc., um zu schreiben. Aber für sie sei das anders. Sie brauche die Stille. Aus der Stille oder in der Stille möchte sie ihre Geräusche, Töne, ihren Lärm finden. Ohne Stille könne sie ihre Geräusche gar nicht hören. Aber welche Stille sie nun meint, kann ich da nicht heraushören. Das Gekreische der Zikaden, eine Tempelruhe oder den schalldichten Raum. Sie schreibe jetzt seit etwa 25 Jahren. Die Bedeutung des gesprochenen Wortes habe sich sehr verändert. Oft könne sie das, was gesprochen wird, gar nicht mehr glauben. Deshalb änderten sich seit geraumer Zeit auch ihre Themen. Sie interessiere sich nun viel mehr für abstraktere Themen, wie etwa Mathematik oder Schach. Was passiert hier eigentlich gerade? Das Hin- und Herfliegen deutscher, japanischer und englischer Worte wird immer lebhafter, bisweilen von herzhaftem Lachen unterbrochen, immer wieder natürlich die So-So-So-So-So-Girlanden. Ab und zu ein Schluck grünen Tees. Und ich würde doch gerne bald wissen, wonach diese pittoresken Törtchen vor uns eigentlich schmecken. Die ganze Situation ist merkwürdig und anrührend. Begegnen wir uns gerade? Was ist eine Begegnung? Zunächst einmal möchte sie sich herzlich bedanken für die Koordination und das Bemühen, dass wir uns überhaupt treffen konnten. Aber darüber hinaus gäbe es etwas Schicksalhaftes. Deshalb seien wir uns begegnet. Sie meint, es gäbe wohl zwischen mir und ihr so etwas wie einen Raum? Wir kämen ja aus extrem anderen Situationen, Ländern, Kulturen, Erziehungsmodellen. Und dennoch hätten wir so gut kommuniziert und konnten über so tiefe Themen reden. Und möglich gemacht habe das die Macht der Literatur. Nun werden die Törtchen verzehrt, endlich. Sie schmecken nach nichts. Nach kurzer Plauderei verabschiedet uns Frau Ogawa herzlich, sehr herzlich. Diese zarte, kleine, feine Person. Sie überreicht uns dabei noch ein Geschenkpäckchen besten Tees. Ich werde jeden Tag einen Beutel daraus verwenden, bis zum Ende meiner Reise. Nächster Tag. Zur Belohnung besuche ich nun endlich die Katsura Imperial Villa, die Villa des Kaisers, für die ich mir vor Tagen eine Permission geholt hatte. Der Park dort soll der Inbegriff japanischer Gartenkultur sein. Er wäre wirklich zauberhaft, aber man kann nirgends einfach mal stehen bleiben, schauen, hören, riechen. Der Besuch geht nur mit Führung. Man darf nur eine Stunde dort verweilen. Verweilen von wegen. Kein Innehalten, nirgends. Dieses Puppen-Etwas von Führerin quäkt ununterbrochen. Es wird in einer Heftigkeit fotografiert, als ob man ohne Kamera nicht mehr sehen könnte. Auf meinem Rückweg werde ich von Mönchsgesängen in den riesigen Tempel in der Nähe des Hauptbahnhofs gelockt. Sie verrichten gerade ihre Nachmittagsgebete. Hier ist ein Verweilen endlich möglich. Hier kann sich jeder dazusetzen, solange er will. Natürlich im gebührenden Abstand und ohne Schuhe. Apropos Singen. Was ist das Singen hier? Mönche im Tempel, Kabuki- und No-Theater, Karaoke, die Schulgesänge, das Sprechsingen der Verkäufer auf dem Markt, einsame Männer, die alleine für sich, aber mit Musikanlage in einen Fluss oder in einen U-Bahn-Schacht hineinsingen. Ist es ein Herbeisingen von Göttern? Was wäre der Grund meines Singens hier? Es muss ein ganz für sich Singen sein, glaube ich, ohne Zweck, ohne etwas zu wollen. Ich habe sogar mein Mini-Akkordeon auf die Reise mitgenommen. Vielleicht nächste Woche, wenn ich in Tokio bin? Achter Tag. Heute früh bin ich mal an der Schule nahe dem Nichibunken-Haus vorbeigeradelt. Ich höre morgens aus dieser Richtung immer wieder Gesänge. Wunderbar. Überall stehen Gruppen von 10 bis 15 Schülern herum auf dem Schulhof, der nahtlos in eine Sportanlage übergeht. Sie stehen in Kreis- oder Blockaufstellung, vor jeder Gruppe ein kleiner Kassettenrekorder, aus dem Klavierbegleitmusik tönt. Und jede Gruppe wird von einem Schüler dirigiert. Jedes kleine Team hat ein eigenes Lied. Und da vermischen sich natürlich all diese Klangorte. Es hört sich an wie konkrete neue Musik. Ein großes Stimmgewirr, wobei jede Gruppe in ihrer relativ strengen Disziplin bleibt. Dokumenta verdächtig oder zumindest Verrichtungsmaterial. Bin jetzt ein bisschen leer und habe schon mal die Tage gezählt, wann es wieder heimgeht. Auch mein so sehr mit mir sein ist doch manchmal, na, was ist es denn? Schwer passt nicht, traurig auch nicht. Man kommt sich halt nicht aus. 9. Tag, abends. Habe mich heute einfach an den Stadtrand treiben lassen, bin gegangen und gegangen und gegangen, über ein Berglein, diverse Schreine passierend, eine Hochzeitsfotografieraktion beobachtend, bin dann eher zufällig noch in einem Tempel gelandet. Und da war sie wieder. Die weite, nahe Ruhe. Endlich. Riesenfische im Teichmoos. Das Geräusch eines ersten verwelkten Blattes, das über den Boden streicht. Ein Mönch, der in einer kleinen Zimmerbox hockend Kalligraphiekarten anfertigt. Die Frau an der Kasse, die mir geduldig erklärt, wo der Bus zum Bahnhof dann abfährt. Der knirschende Sand, Kiesel unter meinen Füßen, das Barfußgehen im Tempel. Das Nicht-Verstehen-Müssen von Bildinhalten und Handlungen, weil es trotzdem anspricht. Morgen ist schon mein letzter Tag in Kyoto. Erster Tag in Tokio. Ich bin dort, was jetzt ein Hier ist, sehr herzlich empfangen worden von Herrn Ishii, in dessen Zweitapartment ich verweilen darf. Der Willi, ein Münchner Zitterspieler, der öfter in Japan zu tun hat, hatte mir diesen Kontakt hergestellt. Und nun sitze ich hier am Esstisch meines kleinen, skurrilen Apartments und tippe in ein Mini-Laptop. Herr Ishii hat es mir zur Verfügung gestellt. Er ist unglaublich hilfsbereit und absolut unaufdringlich, dabei ein bisschen verschmitzt und sehr humorvoll. Zwei Ventilatoren laufen auf Hochtouren. Es stehen viele Kisten und Kästen herum mit Handwerkszeug. Herr Ishii war Elektroingenieur, ist jetzt im Ruhestand und kann sich seine Jobs wohl aussuchen. Unter anderem transportiert er Harfen. Er liebt die deutsche Musik und er liebt Zithern und Hackbretter, hat auch ein Cembalo und einen Kontrabass. Einige dieser Instrumente liegen in der Wohnung herum. Als Herr Ishii mein kleines Akkordeon bemerkt, ist er entzückt. Ich bringe ihm gleich ein Ständchen. Im Gegenzug lädt er mich schon mal zu einem Cembalo-Konzert ein, nächsten Sonntag, in sein Apartment 2 Stockwerke tiefer. Ein nächster Tag. Irgendwie habe ich Heimweh. Im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas tut weh. Das Vertraute fehlt, die Stimmen, die Geräusche, die Gesichter, das Essen, meine Sprache, meine Freunde, du. So wie sich mancher Japaner ja auch mit seinem Gesang irgendwo hinsetzt und einfach so vor sich hintönt, suche ich nun meinen Ort hier im Park. Finde dann einen guten Platz vor einer Brunnenanlage am Fuße irgendwelcher Hochhäuser. Ja, so fühlt sich das gut an. Ab und zu hält ein Passant inne, dann wieder versinkt der Klang im Wasser des Brunnens. Gestern wollte ich zum Beispiel endlich mal Geschäfte aufsuchen, um ein paar Mitbringsel einzukaufen. Aber dann habe ich diese riesigen Läden einfach nicht mehr ausgehalten. Die Geräusche, die Menschenmassen, dieses zu viel von allem. Das Lächeln, das Nicken, dieses ständige so und nie Nein sagen können. Ich musste fluchtartig den Ort verlassen, nur weg. In irgendein kleines Tempelchen und dort die Glocke schlagen, einen Stein ansehen, mit meinem Akkordeon im Apartment ein Lied singen und grünen Tee trinken. Jede Ortssuche ist ein solcher Kraftaufwand. Ich kann gerade gar nicht mehr. Ich will mich auch nicht in diesen Touristen-Mitbringwahn treiben lassen. Das bekommt dann gleich so eine andere Ausdünstung. Ich bin doch nicht hier, um dann was mitgebracht zu haben. Oder eigentlich doch. Es soll doch was bringen. Bringt mir das hier irgendwas? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Noch ein Tag. Die Unmöglichkeit des Geldwechselns. Ich brauche einen halben Tag dazu. Ich möchte mich einfach nur heulend an einer Straßenkreuzung auf den Boden werfen, mit den Fäusten trommeln und dabei kreischen. Neuer Tag. Die Sonne scheint wieder, draußen und drinnen. Habe mir gleich eine Blume, ein Alpenveilchen gekauft. Das steht jetzt auf dem winzigen Balkon und strahlt mich an. Da sitze ich gerne, am Fenster zur Welt. Vom geschützten Innenraum aus einen schmalen Streifen Himmel erblickend zwischen all den Hochhäusern. Singe etwas später mit Herrn Ishii, auf dem Tatami hockend, den Allerseelenjodler. So des Na. Aha. Daraufhin gehe ich gleich in den Park mit dem guten Auftrittsquant und dem Akkordeon und probiere noch einmal eine kleine Session an diversen Unorten. Irgendetwas stimmt jetzt dabei. Eigenartig, einsam, aber doch voll schelmischen Lebensgefühls. Ich liebe diese kleinen Provokationen, das Lächeln um die Ecke, das so mit sich in der Welt sein dürfen. Schon dafür hat es sich gelohnt. Es war auch gut, dass ich so lange auf den rechten Moment gewartet hatte. Es müsste der 16. Tag sein. Meine Sehnsucht nach daheim wird größer. So eine Sehnsucht ist schön. Da ist eine Vorfreude auf Menschen, die man liebt. Meine Sehnsucht nach dem Fremden wird auch größer, nach diesem Schmerz im Verlorensein. Es schleichen sich jetzt rituelle Morgenverrichtungen ein. Nach meiner Gymnastik hole ich mir ein Croissant. Auf dem Weg dahin gehe ich kurz bei einem Schrein vorbei zur Morgenandacht. Dann verzehre ich mein Gebäck mit kräftigem Nescafé und cremiger Kondensmilch im Apartment. Sitze dabei im Balkontürrahmen bei meinem Alpenveilchen. Sehe das gegenüberliegende Haus mit ein bisschen Himmel. Höre der Stadt zu. Dann spiele ich mit dem Akkordeon ein paar bayerische Lieder. Irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich Protagonistin in einem skurrilen Film von Gerhard Polt. Breche dann zu meinen Erkundungen auf. Und bin einfach in Tokio. Bin einfach mit mir. Letzter Sonntag. Heute ist das Hauskonzert. Erst helfe ich Herrn Ishii, seine Wohnung etwas aufzuräumen. Da steht wirklich alles rum. Neben elektronischen Geräten diverse Hackbretter, ein Kontrabass, ein Cembalo, Bücher und Schriftzeug, Geschirr und Kochutensilien und. Mit einer Cembalistin, einer Geigerin und etwa 10 Gästen, die alle etwas Süßes mitbringen, ich Baumkuchen, ja, das Deutsche ist da sehr gefragt. Wir also verbringen einen höchst vergnüglichen Nachmittag mit schöner Barockmusik. Währenddessen wird Dallmayr Kaffee, den ich aus München für Herrn Ishii mitgebracht hatte, aufgebrüht. Nach dem eigentlichen Konzert und diversen Hackbrett- und Lirdl-Kostproben wird geplaudert und Kaffee getrunken. Später ein bisschen Wein gereicht. Langsam werde ich wehmütig. Meine Abreise klopft schon an die Türe. Letzter Tag. Jetzt sehe ich immer mehr Probleme in dieser Stadt. Es gibt eine riesige Kolonie von Obdachlosen. Überall in der Nähe der Bahngleise haben sie ihre Hütchen aufgebaut. Zugleich gibt es so viel Ordnung und emsiges Putzen und Formen und Verpacken und Zurechtweisen. Mit meinen So-So-So-So-So-Sprachgirlanden, So-So-So-So-So-So-So-So-So-So und dem grunzenden Brustton der Überzeugung kann ich mich in fast jedes Gespräch einmischen, obwohl ich kein Wort verstehe. Irgendwie ist es aber genug jetzt. Das, was in mich hineingeflossen ist, muss ich nun erst mal hinsetzen können. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich möchte einfach heim. Da ist aber auch eine Traurigkeit, das alles hier verlassen zu müssen. Zarte, huschende Frauen, quietschende Melodien, säuselnde Sprachklänge, mich hier Reisbällchen, Nicken, Mundschutz, Stempel, weiß, grau, blau, schwarze Töne, Gesänge, Singen, das Laute, das Leise, die Zeichen, das so andere. Klingende Kettchen, Hunde, Stoffe, Stäbchen, Schälchen, warmer grüner Tee aus dem Automaten, Schuluniformen, Faltenröcke, Melodien der Züge, weiße Handschuhe, Großzehensocken, sprechende Rolltreppen, Tempel, Schreine, Ungeheuer, Gärtner, Besen, Bürsten, Sonnenschirmchen. Ich und die Welt, was ist das? Was ist draußen? Was ist drinnen?
Ob sehen wollen, wird leid sein, was drongs für Akwand. Xing honi Berg und Teu, ganz viel Leid über euch.
Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf. Johann Wolfgang von Goethe.
Das Häufchen Japanreise ist immer noch an dem Ort, wo man es vor der Reise aufgebaut hatte. Die Ordnung hat so keinen Sinn mehr. Man hat ja nun Dinge mitgebracht und betrachtet sie dann ein paar Monate später. Ein paar Mitbringsel sind vergeben und der Rest, eine Kalligraphie hier, ein Deckchen dort, suchen ihren Platz, finden ihn temporär und verschwinden dann irgendwie oder treten zumindest in ihrer Bedeutung zurück.
Im Umgang mit so vielen Erinnerungsstücken ist mir etwas aufgefallen. Eigentlich sollen sie ja ein Beweis dafür sein, dass eine bestimmte Person gelebt hat. Aber manchmal kommt es mir auch so vor, als würden die Gegenstände sogar eher etwas über ihre Besitzer im Totenreich erzählen. Das hieße, ein Andenken wäre nicht nur ein Behältnis, in dem die Vergangenheit bewahrt wird, sondern vielmehr ein Spiegel der Zukunft. Aus Museum der Stille von Yoko Ogawa.
Was bleibt von einer Reise, von einem Verlorensein, vom sich fremd gefühlt haben, vom sich zurechtfinden haben müssen? Wer war man dort? Wer ist man hier? Ist man die gleiche geblieben oder noch mehr man selbst geworden, wenn man sich mit sich im sehr Fremden konfrontiert hat? Gerade in Japan scheint es ein Bemühen zu geben, Dinge in ihrer Jeweiligkeit in den Griff zu bekommen. Sonoba, sonoba, je nach Ort und Umständen. Wie dem auch sei, rein in den Schleudergang Japan und gut durchgeschüttelt. Man kommt dann raus, als ob die Augen, die Ohren, der Geschmackssinn, die Geruchswahrnehmung, die eigene Denklandschaft sich neu verortet hätten. Man ist nicht mehr der Nabel der Welt. Man wird demütig vor dem puren Dasein dürfen und neugierig, auf andere Konzepte sich im Hier und Jetzt zu organisieren. Also ein Plädoyer fürs Verreisen überhaupt? So und so. Und so. Und so. Aber auch so. Oder vielleicht so. Oder so. Ja, auch so. So. So, 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 so.
So, 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 so. Verloren im Fremdsein. Ein Selbstversuch in Japan. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von und mit Ruth Geiersberger. Vorwort und Nachwort sprach Burchard Abinus. Ton und Technik Christiane Feutz und Cordula Wanschura. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2013. Die in der Sendung zitierten Romane und Erzählungen der japanischen Schriftstellerin Yoko Ogawa sind auf Deutsch erschienen im Programm der Verlagsbuchhandlung Liebeskind.